Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Erasmus Plus KA2-Projektes Clio. Die Episode, die Sie hier hören, wurde vom Institut für Didaktik der Demokratie an der Leibniz-Universität Hannover in Auftrag gegeben. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der mobilen Beratung gegen Rechts in Niedersachsen. Es handelt sich bei diesem Interview um ein reales Fallbeispiel. Die Namen der Personen wurden geändert. Clio. Challenging Hostile Views and Foster Civic Competences. Sparkling Moves for VET Teachers. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Clio-Podcast. Wir möchten heute darüber sprechen, was Lehrkräfte tun können, um aktiv und angstfrei für ein tolerantes Miteinander und für demokratische Werte einzustehen. In dieser Episode des Clio-Podcasts führen wir ein Interview mit Herrn Amann, einem Berufsschullehrer, und lassen dabei auch einen Mitarbeiter einer Antidiskriminierungsstelle aus Niedersachsen zu Wort kommen. Das Clio-Projekt ist ein von der Europäischen Union gefördertes Erasmus-Plus-Projekt unter der Koordination der Leibniz-Universität Hannover. Gemeinsam mit Expertinnen aus Polen, Kroatien und Österreich werden Materialien wie dieser Podcast entwickelt und frei zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen gibt es nach dieser Episode. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und viele Erkenntnisse mit diesem Interview. Herr Amann, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Danke, ich freue mich auch.
Sie sind schon seit einigen Jahren Lehrer an einer Berufsschule in Deutschland und haben einige Erfahrungen mit Diskriminierungen im Schulkontext gemacht, von denen Sie heute berichten wollen. Wir schauen uns zwei Situationen genauer an und befragen dazu dann noch einen Mitarbeiter einer Antidiskriminierungsstelle. Bitte stellen Sie sich doch mal den Hörern kurz vor.
Sehr gern. Ich bin Lehrer an einer Berufsschule in Hannover und ich unterrichte Politik und Sport. Dadurch bekomme ich gewissermaßen Schüler aus unterschiedlichsten Lebenslagen zu Gesicht. Und wie üblich an Berufsschulen besteht die Schule aus einer sehr heterogenen Schülerschaft. Und ich würde sagen, für mich sind es immer wieder starke Kontraste. Beispielsweise im Sport herrscht eine andere Atmosphäre als im Politikunterricht.
Das wird bestimmt nicht langweilig. Wenn Sie einmal an Ihre bisherige Zeit an der Schule denken, welche Problematik sehen Sie hier für sich als Lehrer und mit welchen Herausforderungen sind Sie konfrontiert?
Also wenn ich an wirklich reale Probleme denke, dann kann das von, ich sag mal, Provokation bis hin zu regelrechter Diskriminierung gehen. Beispielsweise während meines Referendariats hatte ich eine Klasse, in der sich drei Jugendliche zur Aufgabe gemacht haben, einen transsexuellen Mitschüler, ich nenne ihn jetzt beispielsweise mal Tilo, zu beleidigen und sogar zu schikanieren. Und diese drei jungen Männer traten immer als, ich sag mal, die dominanten Alpha-Tiere auf. Und anfangs wurde es nur an mich herangetragen, dass sie in einer klasseninternen WhatsApp-Gruppe verletzende Bilder und Memes an ihn adressiert haben. Andere Schüler währenddessen haben sich entsprechend nicht getraut, was dagegen zu sagen. Die sind dann entsprechend aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten.
Als das an Sie herangetragen worden ist, wie haben Sie da reagiert? Was haben Sie gemacht?
Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war komplett ratlos zunächst einmal. Die Gruppe auf WhatsApp war schon immer eine Art Sammelbecken fraglicher Inhalte, die die Schüler untereinander geteilt haben. Und ich würde behaupten, so ziemlich jeder hat da sein Fett wegbekommen. Also im Grunde keiner der Schüler blieb verschont. Die meisten der schüchterneren Schüler aus der Klasse waren ziemlich schnell ausgetreten. Und als ich dann die Klasse übernommen habe, schien sich vor allem auch die Dynamik der Gruppe schon längst verselbstständigt zu haben. Was letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich natürlich die Jungs dann nach einer Weile zur Seite genommen habe und sie gefragt habe, warum sie das machen und was sie davon haben. Klar habe ich ihnen auf das Konzept von Toleranz erklärt und ermahnt, dass das Verhalten entsprechend zu unterlassen, denn sonst wäre eine Klassenkonferenz die Folge. Mhm. Und Es wurde deutlich, dass es für die drei Jungs einfach vollkommen klar war, dass Thilos Transsexualität etwas Abnormales oder Abstoßendes für sie ist. Und das wurde dann von ihrer Seite auch mit der Religion begründet oder ihrer Religion, ihrer Konfession. Und genau in dem Moment habe ich dann das gesamte Ausmaß erst einmal der Problematik begriffen.
Wie meinen Sie das?
Zu dem Zeitpunkt hatten die drei Schüler ihre Diskriminierung auf den gesamten Klassenraum ausgebreitet und es wirkte dann so, als hätte meine Ansprache sie nur weiter angespornt. Es hat sie offensichtlich gar nicht beeindruckt. Und der Schüler, um den es letztlich ging, also Thilo in diesem Fall, zog sich irgendwann extrem zurück, bis er dann irgendwann tatsächlich im Unterricht fehlte und das immer öfter. Ich fühlte mich halt komplett ohnmächtig. Zu dem Zeitpunkt wusste ich halt einfach nicht, wie ich ihn schützen konnte. Ich meine, klar, während des Unterrichts kann man ja intervenieren, man merkt ja, was passiert oder dass irgendwas vor sich geht. Aber darüber hinaus und vor allem, wenn man das Internet denkt, waren mir komplett die Hände gebunden. Ich konnte nichts ausrichten. Und vor allem hatte ich damals noch absolut keine Ahnung, wie man sich in solchen Situationen am besten und richtig verhält. Und habe von der Schulleitung vor allem zu dem Zeitpunkt nur ein müdes Lächeln und den Hinweis bekommen, naja, so sind sie halt in dem Alter und die meinen das gar nicht so. Mhm. Und in meiner Situation als angehender Politiklehrer habe ich mich förmlich geschämt. Geschämt dafür, dass ich einfach nicht in der Lage war, diese Thematik für alle verständlich zu vermitteln und so wie ich meine Pflicht sehe, den Klassenraum als einen Schutzraum für so ziemlich jedes Klassenmitglied zu machen, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich große Selbstzweifel an meiner Profession hatte.
Ja, wie sind denn die anderen Schüler mit der Situation dann umgegangen?
Ja, einige von ihnen, die letztendlich schon häufiger Konflikte mit den drei angesprochenen Schülern hatten, zum Teil auch Freunde von Thilo, fingen plötzlich an, einfach eine fremdenfeindliche und rassistische Äußerungen von sich zu geben. Und ich würde behaupten, das wäre eine klare aggressive Gegenpositionierung. Und dazu kam, dass es zusätzlich noch Schüler aus den Parallelklassen, die schon häufiger aufgrund ihrer doch schon rechten Gesinnung auffällig waren, die aufgeheizte Stimmung für sich genutzt haben, um ihrer Wut gegenüber Migranten einfach Luft zu machen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin zwar dafür, dass sich die Schüler füreinander stark machen, aber von einer Hassideologie zur nächsten zu wechseln, kann in meinen Augen einfach nicht gut gehen.
Ja, also es hat sich also weiter zugespitzt und aus der Diskriminierung gegenüber einer Person sind dann plötzlich ebenso menschenfeindliche Gegenströmungen innerhalb der Schülerschaft entstanden.
Ja, genau, vollkommen richtig.
Herr Amann, ich danke Ihnen erstmal soweit für Ihre Schilderung.
Gerne.
Herr Hoffmann, Sie arbeiten als Berater bei einer mobilen Antidiskriminierungsstelle. Sie kommen also an Schulen und arbeiten dort mit dem Kollegium und auch den Schülern. Und meine Frage wäre jetzt, was fällt Ihnen zu der geschilderten Situation ein? Was hätte Herr Amann von Beginn an anders machen müssen und wie kann er mit diesen unterschiedlichen Diskriminierungsformen umgehen, die sich ja hier gegenseitig verstärken?
Ja, also eine solche Verschränkung von Diskriminierungsformen macht die Situation natürlich nicht ganz unkompliziert. Ich frage meine Klientinnen und Klienten in der Regel in solchen Situationen immer zwei Dinge. Erstens, was hätten die anderen Schüler und Schülerinnen gebraucht, um sich vorher an eine Ansprechperson zu wenden? Und zweitens, gibt es eine schon vorhandene, transparente Struktur, die bei diskriminierenden Vorfällen ansprechbar ist? Also bestimmte Lehrer und Lehrerinnen oder Schülerinnen. Es ist sinnvoll, präventiv so eine Struktur einzurichten und die entsprechenden Personen besonders zu schulen. Zu dieser spezifischen Situation ist mir wichtig, auch noch zu erwähnen, dass die Transfeindlichkeit der Gruppe klar zurückgewiesen werden muss. Aber ebenso nötig ist auch die Arbeit an den Bildern von Männlichkeit, die hier das eigentliche Problem sind und nicht die Zuordnung, ob diese migrantisch gelesen werden oder nicht. Mhm. Ich muss mich hier als Lehrkraft meiner eigenen Sichtweisen reflektieren und mir die Frage stellen, wo der Fokus liegt. Lese ich die Jugendlichen als Migranten oder als Personen mit Rassismuserfahrungen und problematischen Männlichkeitsbildern? Wo wäre der Unterschied, wenn die Diskriminierung von weißen Jugendlichen ausgegangen wäre? Am Ende landen wir bei einem problematischen Männlichkeitsbild und das ist dabei der gemeinsame Nenner. Rassismus ist also eher als Struktur zu begreifen, die auch die diskriminierenden Jugendlichen in ihrem Alltag trifft. Als Lehrkraft kann ich also tätig werden und Empowerment-Angebote für Thilo anbieten. Geht es aber um die diskriminierenden Jugendlichen, würde ich eher geschlechterreflektierende Angebote von Beratungsstellen in Anspruch nehmen oder sie auch selber durchführen. Es gibt da auch viele Beratungsstellen, die Fortbildung für das Kollegium zu genau diesen Themen anbieten.
Danke, Herr Hoffmann. Kommen wir noch einmal zu einer anderen Situation. Herr Amann, in unserem Vorgespräch hatten Sie berichtet, dass Sie noch eine Situation im Unterricht erlebt haben, die auch für Sie eine Herausforderung war.
Ja, genau. Dabei ging es um ein Referat, das eine Schülerin im Rahmen des Politikunterrichts gehalten hat. Und explizit ging es um das Thema Abtreibung. Sie hat dabei die Positionen der einzelnen Bundestagsparteien zur Abtreibung und der Informationslage vorgestellt. Und es war jetzt gerade zu einem Zeitpunkt, in dem ja, entsprechend große Debatten um das Thema und um die Bewerbung, sage ich jetzt mal, von Abtreibung, aber vor allem eigentlich auch um die Aufklärung von jungen Frauen durch beispielsweise Frauenarztpraxen oder Ärzten ging. Mhm. Das wäre an dem Punkt alles so auch in Ordnung gewesen. Nur dann hat die Schülerin angefangen, die Position oder eine Position der AfD für sich zu beziehen und hat dann Studien zu Geburtenraten unterschiedlicher ethnischer Gruppen herangezogen und letztlich in ihrem Fazit wies sie nochmal darauf hin, und ich paraphrasiere jetzt an der Stelle, dass Folgendes ihre Meinung sei und dass es nämlich nicht sein könnte, dass in circa 20 Jahren deutsche Frauen wohl kaum mehr Kinder bekommen würden in Deutschland und stattdessen würde es dann immer mehr Kinder von Ausländerinnen geben. Mhm. Das würde die Sozialsysteme stark belasten und eine Überfremdung begünstigen. Jedoch die Quellen, die sie dafür heranzog, die waren mir entsprechend an dem Punkt vollkommen unbekannt und auch das habe ich natürlich an dem Vortrag kritisiert.
Ja, ich vermute mal, dass das im Klassenraum auf jeden Fall eine große Diskussion ausgelöst hat.
Ja, durchaus. Zum einen hat sie ihr Referat sehr gut vorbereitet und das sehr professionell präsentiert. Aber inhaltlich bin ich der Meinung, dass ich mich an der Stelle dazu äußern musste. Ich konnte das ja nicht jetzt einfach so stehen lassen an der Stelle. Und ich bin ja auch der Meinung, dass es auf ganz natürliche Weise zu jedem emotionalen Thema entsprechend viele Argumente gibt von beiden Seiten, auch ne, von Aspekten dazwischen, die es wert sind, genannt und auch gehört zu werden. Mhm. Ich denke auch, dass es jedem freisteht, sich in einer Lebensschutzinitiative anzuschließen und seine Meinung dazu entsprechend kundzutun. Aber ich sag mal, solche Argumente anzuführen, ist in meinen Augen letztlich nicht nur problematisch, sondern an dem Punkt auch rassistisch.
Und was danach passiert?
Naja, also die Diskussion verlief entsprechend emotional und wurde hitzig. Doch am Tag danach erhielt ich zudem noch einen Anruf von den Eltern dieser Schülerin und diese waren, wie man jetzt vermuten könnte, entsprechend außer sich und haben mir gedroht, mich zu melden, da ich nicht neutral auf die Meinung ihrer Tochter reagiert hätte, das aber wohl meine Pflicht sei. Ausgehend davon waren wir ziemlich schnell bei dem Vorwurf angelangt, der Indoktrination durch einen Abtreibungsbefürworter. Ich muss zugeben, dass ich echt Glück hatte oder sehr froh bin, dass sie mich nicht gemeldet haben bei diesem neutrale Schule-Portal, das von der AfD ins Leben gerufen wurde. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wie ich damit umgegangen wäre.
Mhm. Herr Hoffmann, was ist denn Ihre Einschätzung zu der Situation und dem Handeln von Herrn Amann? Welche Möglichkeiten hätte er denn gehabt, falls er wirklich auf diesem Portal gemeldet worden wäre? Und was empfehlen Sie Lehrern generell, die nicht wissen, wie sie sich bei solchen Diskussionen positionieren sollen? Denn viele fürchten ja, ihre Neutralität zu verlieren.
Also speziell bei diesem Fall sollte man vielleicht erstmal sich die Frage stellen, was der Begriff Neutralität eigentlich bedeutet. Neutralität beinhaltet zum Beispiel, dass Lehrende nicht für Parteien werben dürfen oder zu dem Nichtwählen von Parteien aufrufen. Es geht hier aber in keinster Weise um eine Wertneutralität. Im Gegenteil, Schule hat den Auftrag, demokratische Werte zu vermitteln. Mhm. Für Niedersachsen kann ich sagen, dass sobald rassistische, antisemitische oder sexistische Positionen eingenommen werden, da ist es nach § 2 des niedersächsischen Schulgesetzes vielmehr die Pflicht von Lehrenden, sich auch kritisch damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dazu kommt dann natürlich auch, dass die Lehrkraft ihre eigene Position durchaus auch deutlich machen kann. Beispielsweise das Selbstbestimmungsrecht der Frau, solange diese dann nicht absolut gesetzt wird. Ich schlage Lehrern immer vor, die Diskussion in die Klasse zu geben. Ich würde da ganz konkret bei der Referierenden und auch der Klasse nachfragen. Was sind ethnische Gruppen und woran machen sie das fest? Was ist für sie Deutsch? Wer sind Ausländer und Ausländerinnen? Das wird dann natürlich einer Prüfung und Einordnung der Quellen unterzogen. Mhm. Und ich schlage auch immer vor, objektive Beiträge dann anzubieten. Dabei sollte im Fokus stehen, was das Referat mit den Schülern und Schülerinnen macht und die, besonders diejenigen, die in der Klasse als migrantisch gelesen werden. Als Lehrkraft sollte ich mich reflektieren und bewusst positionieren, da diese Schülerinnen und Schüler eine Ignoranz als Zustimmung werten könnten. Wiederkehrende Diskriminierungserfahrungen müssten einfach gesehen und ernst genommen werden. Noch einmal zu den Portalen. Der niedersächsische Kultusminister Herr Tonne hat sich hierzu vor etwa einem Jahr öffentlich positioniert. Und Fakt ist, es besteht ein Löschungsanspruch der personenbezogenen Daten nach § 17 der DSGVO. Einfach gesagt heißt das, im Falle einer Meldung können betroffene Lehrkräfte die Löschung aus dem Portal fordern, denn die Speicherung dieser Daten ohne Einwilligung ist gesetzeswidrig. Dazu sollten Sie auch die Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium suchen. Ich plädiere da stark dafür, sich nicht einschüchtern zu lassen und keinen vorauseilenden Gehorsam zu leisten, denn die Strategie hier ist ganz klar eine der Verunsicherung. Mhm. Auch die Gewerkschaft GEW steht Betroffenen an dieser Stelle als Unterstützung zur Seite.
Vielen Dank für Ihre Erläuterung. Das kann bestimmt vielen Lehrkräften da draußen helfen, sich zu orientieren und selbstsicherer aufzutreten. Aber es muss ja auch nicht immer zwingend erst zu solchen Fällen kommen, bevor man sich dann mit dem Thema Diskriminierung in der Schule auseinandersetzt. Welche Möglichkeiten gibt es denn, präventiv tätig zu sein? Und wie können sich Lehrkräfte und Schulleiterinnen weiterbilden?
Ja, also ich würde vorschlagen, führen Sie Fortbildungen im Kollegium durch. Sprechen Sie da gemeinsam über Themen wie Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus und entwickeln dann gemeinsam eine Strategie. Prüfen und überarbeiten Sie Leitbilder. Trauen Sie sich zu reflektieren und Ihr Wissen und Ihre Perspektiven zu den Themen wie Rechtsextremismus zu hinterfragen und auch zu erweitern. In Absprache mit den Schülern und Schülerinnen können dann Themen in die Klassenregeln mit aufgenommen werden. Und so schaffen Sie dann Strukturen, die das Melden von Vorfällen erleichtern. Dafür bieten sich zum Beispiel auch Vertrauenslehrer und Vertrauenslehrerinnen an. Bei all diesen Sachen, die ich jetzt genannt habe, begleiten natürlich auch die mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Danke auch an Sie, Herr Amann, für Ihre Offenheit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei waren.
Sehr gerne.
Wir haben hier jetzt schon einige Informationen genannt. Einen Überblick über das Projekt finden Sie auch auf unserer Projekt-Homepage www.clio-project.eu. Hier finden Sie sämtliche Materialien, die im Rahmen von Clio produziert wurden. Das Projekt läuft noch bis zum Sommer 2022 und alle Materialien können kostenlos heruntergeladen werden. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt der Publikation darf zu Bildungs- und anderen nicht kommerziellen Zwecken verwendet werden, unter der Bedingung, dass in jeder Reproduktion folgender Name als Quelle verwendet wird: Erasmus Plus Projekt Clio. Dieses Projekt wurde mit der Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Publikation repräsentiert ausschließlich die Ansichten der Autoren. Für die Nutzung des Inhalts kann die Kommission nicht verantwortlich gemacht werden. Angstfreies Einstehen für Demokratie und Toleranz. Ein Podcast für Lehrkräfte an Berufsschulen und weiterführenden Schulen. Clio. Challenging hostile views and foster civic competences. Sparkling moves for VET teachers.